Ja, willkommen zu einem Backstage-Podcast zusammen mit Revi heute. Hallo.
Guten Tag. Schaue ich dich an oder die Kamera?
Du kannst gern zu mir gucken. Wir sind ganz entspannt.
Ich kann
mal
versuchen,
beides
zu machen. Warte. Nee, tut in den Augen weh, machen wir nicht.
Auf Dauer vielleicht besser nicht. Ja. Du kannst dich ganz entspannt hier hinsetzen. Du kannst auch das Mikro, kannst du hier so hinsetzen, wie du willst. Du kannst auch so sitzen. Guck, wir haben den Kamin hier extra angemacht. Beim Backstage-Podcast soll es ein bisschen darum gehen, die Menschen hinter der Bühne, hinter dem öffentlichen Leben auch ein bisschen besser kennenzulernen.
Ja.
Und dich kenne ich ja schon jetzt echt lange, seit 2013
kennen wir
uns.
Ja.
Und es war eine harte Eingewöhnungszeit eigentlich. Zum ersten Mal haben wir uns bei der Gamescom gesehen, oder?
Tatsächlich, das erste Mal haben wir uns aber gehört in Minecraft und das war ein ganz, ganz toller Moment.
Was glaubst du, was war mein erster Eindruck von dir?
Saugeil, dass der jetzt da ist. Cool. Eine coole Ergänzung für unsere YouTube-Truppe.
Für deine YouTube-Truppe?
Nee, hast du dir
das
gedacht.
Das hab ich mir gedacht.
Du hast bestimmt auch direkt gedacht, wäre so cool, wenn der ins Haus einzieht bei uns. Das wäre cool.
Stimmt, du bist ja auch noch dann bei uns eingezogen.
Richtig.
Ins selbe Haus, dann haben wir zusammen gewohnt mehrere Jahre.
Ja.
Haben beide eigentlich angefangen als Minecraft-YouTuber, die zu Hause einfach nur ein bisschen rumgeschrien haben. Jetzt mittlerweile machen wir viele verschiedene Sachen. Du hast über 3 Millionen Abonnenten auf YouTube.
Ja.
Bist sehr aktiv, hast verschiedene Firmen, machst Musik, legst auf Festivals auf, in Clubs und so weiter.
Mhm.
Bist aber immer noch derselbe im Kopf geblieben, oder?
Man wird ja schon älter, glaube ich, und man reift schon ein bisschen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr ganz so bin wie früher, aber ich glaube im Grunde auf jeden Fall immer noch ziemlich aufgedreht, ja.
Ich finde bei dir so krass, diese zwei unterschiedlichen Seiten, die du hast.
Ja,
das war damals schon, als du deine Ausbildung gemacht hast und dann gab es den Business Immobilienmakler, Immobilienkaufmann, Ausbildungstypen Sebastian und dann gab es den Revi, der am selben Tag dann abends wieder das ganze Haus zusammengeschrien hat.
Ja.
Wie ist das in deinem Kopf? Sind das zwei verschiedene Hälften, die aufeinander prallen?
Ich bin so ein bisschen Oliver Pocher und Höhle des Löwens. Weißt du?
Und Höhle des Löwens.
Ja, beide. Höhle des Löwens. Alle.
Achso, alle von Höhle des Löwens.
Ich kenne die alle nicht, ich kenne nur Joko Winterscheid. Sitzt er noch da?
Ich glaube, das ist eine andere Sendung. Ich glaube, der hat so eine nachgemachte
Sendung. Die Idee
des
Jahres. Das Ding des Jahres.
Richtig.
Das große Ding.
Ja.
Jokos großes Ding. Weiß ich gar nicht. Also wenn ich damit zum. Also schizophren ist ja noch was anderes. Vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit habe ich die, ja, das kann gut sein.
Ja. Muss ja auch nicht gespalten sein. Du kannst auch einfach die zwei verschiedenen Aspekte haben. Manchmal ist das eine raus, mal das andere.
Ja, ist aber auch immer sehr schwer, weil immer versuchen beide zu dominieren. Und meistens endet das dann mit Depression. keine Ahnung, Alter. Also ich bin ehrlich, ich habe da keinen großen Plan oder so dahinter. Das passiert dann einfach manchmal. Also ich weiß.
Du
halt
kannst dich ja schon benehmen. Manche glauben, die ich jetzt nur aus Videos kennen, denken ja, du kannst dich nicht benehmen.
Genau, das war das Ding. Ich weiß halt, wie ich mich in manchen Situationen einfach zu verhalten habe, glaube ich. Und wenn ich halt jetzt ein Businessgespräch oder sowas habe, beispielsweise mit dem Label oder so, dann bin ich da natürlich klar auch offen aufgeweckt und der Funny Guy, aber halt auf einer seriösen Ebene und nicht so verklatscht wie eventuell in YouTube-Videos und so flippig und so. Aber ich verstehe schon, das korreliert so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen inkonsistent. Weißt du, was ich meine?
Auf der anderen Seite, dass du dich halt sehr gut unter Kontrolle auch hast und genau weißt, wann du komplett die Sau rauslassen kannst und wann du dich halt mal auf ein bisschen seriös machen solltest.
Oder so, kann man auch so sagen, ja. Also, ich weiß nicht, es kommt irgendwie immer mit der Zeit. Und es gibt dann einfach Momente, wo ich merke, ich glaube, es ist mal besser, die Fresse zu halten und mal zuzuhören.
Wann ist das der Fall? Das kenne ich ja gar nicht von dir.
Weil ich mit dir kein Business mache, weil du auch ein Polo fährst momentan. Ein VW Polo.
Das ist nicht mal meiner. Aber ich fahre ihn, bin richtig stolz. Ich habe wieder ein Auto, mit dem ich fahren kann.
Und ist gut?
Ist nicht so geil.
Ist der mit Schaltung?
Ist mit Schaltung, der ist gut, weil ich muss mich wieder dran gewöhnen.
Ist eklig.
Bald habe ich mein eigenes Auto.
Musst du wieder schalten bei dem?
Ja, voll geil.
Oh, fuck.
Richtig gut.
Wie viel PS hat der?
Jetzt der Polo?
Nee, der Fissmann dann.
Der 367.
Das ist gar nicht so viel, ne?
Ja, aber wiegt nur 1250 Kilo. Ist ein 4,8 Liter BMW-Saugmotor. Der hat keine 4 Sitze, du kannst nicht mitkommen. Keine Kindersitze hinten.
Aber 2 Sitze hat er. Und Kofferraum.
Nur normale 2 Sitze, ja. Und einen großen Kofferraum eigentlich, recht groß.
Mhm.
Da freue ich mich richtig drauf. Dann habe ich auch wieder ein Auto. Ich bin immer ein bisschen neidisch. Gerade eben haben wir uns ja, als du hergekommen bist, habe ich dich ja auf der Aachener hier gesehen. Und bin dann neben dir hergefahren.
Sei mal ehrlich, hättest du jemals gedacht, dass ich so ein Auto irgendwann mal fahre?
Ich habe auf der Gegenseite, kurz vorher kam so ein Auto entgegen. Genau, so ein Auto, wie du auch hast. Und da war auch ein junger Typ drin. Und ich dachte schon, ja lustig, sieht genau aus, wie Rewe auch aussieht, wenn er in dem Auto ist. Und ein paar hundert Meter später war ich auf einmal neben dir an der Ampel.
Man wird damit immer so unglaublich angeschaut, ne? Man wird damit immer so seltsam. Hast du mitbekommen, was mit Standard Skill passiert ist?
Nee.
Der Der hatte...
Auch ein anderer YouTuber, für die, den ich kenne.
Der hatte bei sich eine Hausdurchsuchung, weil er ja ein Lambo fährt und auch ein GT63
und
AMG.
Und die haben ihm nicht geglaubt, wo er das Geld haben soll.
Und irgendwer aus der Stadt, wo er wohl wohnt, hat ihn bezichtigt, Drogen zu verkaufen in seinem Merchandise-Handel. Dann ist der komplett in den Laden hochgenommen worden, Kassenbuch und Laptop beschlagnahmt worden, Mitarbeiter festgesetzt worden und sowas fixiert. Und das alles nur, weil irgendjemand gesagt hat, du Philipp, wenn du schon so ein Auto fährst in den jungen Jahren, dann kannst du ja eigentlich nur Drogen verkaufen. Ja, krass. Deshalb, man würde mal ein bisschen blöd angeguckt dabei. Also ich habe auch schon einmal bei einer Polizeikontrolle tatsächlich dann gefragt worden, was machen Sie denn beruflich und was kostet das monatlich? Und da musste ich dann auch erklären, was ich mache, und das war ein bisschen unangenehm.
Wie hast du das denn gemacht? Was hast du der Polizei gesagt?
Ich weiß auch gar nicht, also die haben rein Interesse halber gefragt, glaube ich, einfach nicht gar nicht so auf polizeilich eben, sondern vielleicht auf privatem Ding. Ich weiß auch gar nicht, ob man sowas beantworten muss, keine Ahnung, aber ich habe, das war halt noch der C63 und dann habe ich halt gesagt, dass ich halt selbstständig bin und im Internet so ein bisschen Shit mache, und ich glaube, die haben dann relativ schnell verstanden, was ich damit meine. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ich drehe schwulen Pornos oder so.
Ich mache da so Videos im Internet.
Machst du Videos im Internet, da wird man ganz gut für bezahlt. Okay, was für Videos?
Aber du strahlst auch ein bisschen aus, dass du Geld hast mit deiner Kleidung, mit deinen Ketten und
da
so weiter.
Da würde ich gar nicht sagen. Also das Ding ist...
Nee, aber diese, also ich habe gar keine Ahnung, was es überhaupt ist, was du gerade anhast zum Beispiel.
Das ist Daily Paper, das kostet 90 Euro.
Aber ne, wie viel ist dein Outfit wert? Da wärst du auf jeden Fall auch immer gut oben im Start.
Nee, würde ich gar nicht sagen. Die Hose, nee? Also wir können das ja mal ganz kurz durchspielen. Die Schuhe hier sind auch nicht so teuer. Das sind auch 120 Euro Schuhe, glaube ich, oder so. Was kosten die? So ein Dreh. Die Hose ist 70 Euro ganz normal. Das ist ein stinknormales Merchandise-T-Shirt von Flum, glaube ich, für 20 Euro gewesen aus Amsterdam. Der Pulli 90 hier. Die Kette ist halt tatsächlich 200, aber das ist auch nur versilbertes Edelstahl. Also das ist auch nicht so krass. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die da deutlich protziger auftreten. Ich mag das auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so. Ich kleide mich gerne gut.
Ja, aber ich finde schon, du hast auf jeden Fall deinen ganz eigenen Stil entwickelt.
Ja, voll. Hat auch echt lange gedauert. Da waren noch ein paar Fehltritte dabei, du.
Ja. Da, vielleicht auch immer noch manchmal.
Ja, sicherlich. Ich denke mir teilweise, wenn ich mich auf gestern zurückschaue, denke ich mir so, Alter, was war denn da schon wieder los? Aber gibt so Tage, ne?
Ja, aber da hast du schon Bock, da auch so ein bisschen besondere Sachen dir zu holen und so.
Ja, ich finde das einfach interessant. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Mode-Experte und so, aber ich finde so gerade alles, was im asiatischen Raum und sowas stattfindet, super interessant, so japanische Geschichten und so. Beschäftige ich mich einfach mit gerne, ja, auf jeden Fall.
Und kannst du halt auch machen, weil du ja eben diesen... Du bist YouTuber, du kannst machen, was du willst, du bist in irgendeinem normalen Job irgendwie unterwegs und
ja,
so weiter.
Ja, richtig. Also da bin ich auch echt froh drüber. Das ist auch so eine Sache, dass ich mich ja wirklich kleiden und artikulieren darf, wie ich möchte. Sicherlich alles noch in einem ganz humanen Rahmen. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie, also ich habe es früher gehasst, im Büro zum Beispiel ein Hemd zu tragen. Ne? Also ich ziehe super gerne auf einer Gala oder sowas, ziehe ich ein Smoking oder sowas an, finde ich immer geil, so zeitweise. Aber dann jeden Tag, also man ist dann halt so... Underdressed, overdressed, weißt du, was ich meine? Weil man trägt dann quasi eine normale Hose und Schuhe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder eine Anzugshose und ein Hemd dazu angezogen hätte und, weiß ich nicht, noch irgendwie einen schönen Mantel drüber, dann wäre ich schon wieder fürs Büro zu viel gewesen, weil das darf sich ja nur der Chef rausnehmen, kompletten Anzug zu tragen. Das darf ich dann wieder nicht.
Da gab es so ungeschriebene Regeln.
Das heißt, genau, richtig, die ungeschriebene Regel ist, zieh dir bitte das hässlichste Hemd an, was du hast, am besten kurzärmlich und dazu eine beige Korthose mit zwei Kaffeeflecken drauf, dann bist du genau richtig, dann haben wir dich hier schön einsortiert in deinen sozialen Status, weil du bist ja nur Mitarbeiter und ich bin Chef. So ungefähr wurde mir das damals Loki kommuniziert und ich habe es halt gehasst, ne?
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt, ich habe auf jeden Fall so bei dir den Eindruck, anders als zum Beispiel bei manchen anderen Leuten, die sehr casual sich zum Beispiel kleiden und so weiter. Du findest schon cool, dass auch so, das Auto ist geil, die Kleidung ist geil, die Kette ist geil. Bam, so, hier bin ich und ich zeige auch ein bisschen, was ich erreicht habe, ohne dass jetzt irgendwie direkt eine protzige, teure Marke dazu draufstehen muss oder so.
Also das mit dem Auto ist halt eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich auch wirklich erst reingefunden. Ich habe das anfangs gar nicht gefühlt und bin auch jetzt der Meinung, also das Auto hat für mich hier eher den praktischen Nutzen. Ich finde das auch echt überzogen, dass es...
Rein von A nach B zu kommen.
Ja gut, dafür braucht man so ein Auto nicht, aber ich brauche zumindest einen Viersitzer, weil ich halt immer Leute dabei habe und habe auch
schon. Du hast gegen den Polo gebasht, mit dem ich gerade gefahren bin.
Ey, ich habe selber, ich weiß, was ich für Autos gefahren habe. Ich weiß, so, ne? So, ich hatte zuerst diesen, vor dem Civic hatte ich noch den...
Ich hatte Angst, da mitzufahren.
Den blauen meinst du?
Den ganz alten, nicht der von Simon, sondern der davor.
Der Honda, genau, der Honda Civic, der ganz alte, ja richtig. Nee, Toyota Corolla war
oder
das.
Oder sowas, ja.
Toyota Corolla, ja. Den habe ich auch 3,5 Jahre gefahren, obwohl ich mir hätte schon längst ein neues Auto kaufen können. Weiß ich nicht. Also klar, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite ist das so das Einzige, wo ich sage, da gebe ich wirklich Geld für mich aus.
Ja.
Das ist so das Einzige. Also ich habe halt, klar, ich habe eine gute Wohnung und sowas, aber ich bin, wie gesagt, kein Mensch, der großartig Luxusreisen oder sowas macht, ist gar nicht meins. Luxus-Shopping, ich habe 1-2 Teile, die sicherlich was teurer gewesen sind, aber ich trage keinen großen Schmuck außer einer Kette und ein paar Ringe manchmal, keine Uhren oder so. Weiß ich
nicht.
Was
sagst du den ganzen Leuten, die teure Uhren haben?
Alle sagen mir immer, das ist für mich eine Wertanlage. Ja, dann ist aber eine Wertanlage, die du nicht umherträgst, dann packst du in den Tresor und gut ist. Also ich, zumindest von meinem Standpunkt aus, wenn ich so eine Uhr tragen würde, die würde kaputt gehen.
Ja.
So, ich würde die zerkratzen, dann ist es keine Wertanlage mehr, weißt du, deshalb hole ich mir wahrscheinlich keine Uhr.
Ja. Ja. Ich meine, was zum Beispiel bei mir ist ja auch, ich habe jetzt relativ wenig Sachen, wo ich jetzt viel Geld ausgebe, aber zum Beispiel Auto bin ich halt auch sehr begeistert.
Ja, und halt natürlich, klar, also ich glaube, das meiste Geld stecken wir beide in Mitarbeiter, ne? Also ja, das ist ja klar. So, ich, Mitarbeiter, Equipment halt, richtig, Mieträume und sowas halt, ne?
Genau, Kameras, Licht.
Ja, richtig, richtig, man hat sich ja dann schon Studio. Irgendwas aufgebaut und halt vieles halt einfach auch businessseitig eigentlich, ne? Also ich meine, du hast deine Marke, wir haben das Musiklabel und sowas aufgezogen und so war und solche Geschichten,
Das war dir immer wichtig, dass du auch so neben den reinen YouTube-Videos, womit du ja ganz alleine schon mega erfolgreich bist, mega viel Geld auch verdienen kannst, dass du dir immer gedacht hast, ich will aber noch was komplett anderes machen, weil Musik hat ja eigentlich gar nichts, also das Musiklabel hat ja nichts mit, sag ich mal, Minecraft-Videos oder Reaction-Videos
überhaupt nicht,
zu tun.
Überhaupt nicht, gar nicht, aber ich finde trotzdem schon lange in meinem Kosmos immer statt. Musik generell ist mir super, super wichtig und mache ich auch selber Musik, habe Klavier gelernt und sowas und bin einfach großer Freund der Musik als Kunstform. Und finde es halt cool, wenn wir halt mittlerweile so weit sind, dass wir halt Leute komplett von null aufbauen können, ne? Und denen halt eine Fläche bieten können und die entwickeln sich künstlerisch. Und es ist immer super schön zu sehen, dass sowas halt fruchtet. Wenn ich jetzt so einen Künstler wie zum Beispiel so einen Wavy Boy anschaue, das ist halt ein komplett rundes Ding. So. Das ist Outfit-Knaller, Musik-Knaller, Bühnenshow-Knaller. Das ist halt einfach jetzt schon, ja, man will in der Musik nicht von einem, man will eigentlich nicht von einem Produkt reden, aber in der Musik heißt es ein Produkt. Das ist halt schon ein rundes Ding, weißt du? Und das finde ich immer super cool. Deshalb mache ich das ganz gerne. Und gebe da so alles, was ich zeitlich kann, an Input rein. Und habe das immer ganz gern gemacht, ja.
Wie viel Zeit ist das? Wie viel Zeit kannst du da reinstecken? Weil du bist ja auch schon viel unterwegs.
Immer casual tatsächlich. Also wir haben jetzt seit 3 Monaten nicht mehr so regelmäßig. Sonst hatten wir immer Wochenmeetings, die dann auch mal gerne teilweise bei 8 kreativen Leuten 8 Stunden dauern können. Ne? Wenn jeder dann seine Sache durch hat oder Tourplanung oder sowas. Da war ich auch immer sehr viel involviert mit. Das hat schon Zeit beansprucht. Jetzt mittlerweile ist es, hat sich das ganz gut verselbstständigt. Ich gebe dann immer nur noch den wichtigen Input quasi. Wenn ich gefragt werde, bin ich da. Aber muss mich da auch wieder ein bisschen mehr reinfinden. Weil natürlich jetzt auch durch ganze Lebenssituationen, durch Trennung und Umzug und sowas, gab es ja auch 10.000 andere private Baustellen noch, die man dann hat. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Das ist auf jeden Fall echt, kann schon ganz gut Zeit kosten.
Und trotzdem nimmst du dir auch die Zeit, zum Beispiel einfach noch ganz casual zu streamen abends.
Ey, ich hab Sonntag 7 Stunden gestreamt. Das ist seit langem und gestern Abend auch nochmal, weil ich was Neues für mich entdeckt habe. 7,5 Stunden Streaming, mein Kopf ist durch. Also wirklich, also ich habe wenig gepennt. Aber das finde ich dann noch wieder geil, weißt du, da bin ich dann immer noch mal so zu Kind. Wenn ich dann irgendwas habe, wofür ich mich begeistern kann, irgendein Game oder irgendeine Art von Spiel, dann bin ich da sofort drin und dann geht die
das
Zeit so vorbei.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ne? Ja.
Das ist ja bei mir auch so, weißt du, diese ganz kindliche, weißt du, die Spielkindseite komplett immer gerne auch so rauslassen kann und mich da
das verliert man auch irgendwie nicht. Finde ich aber auch wichtig, dass man sich da irgendwie selber treu bleibt. So, weißt du, was ist das dann? Wir haben ja den Luxus quasi machen zu können, was wir wollen, beziehungsweise wir können nicht alles machen, auch uns werden irgendwo rein vom Gesetz her Grenzen aufgelegt, zum Glück. Der ein oder andere hält sich da nicht gerne dran, aber wir schon. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir natürlich klar uns kreativ komplett ausleben können, aber es wird ja auch nicht alles so vom Zuschauer akzeptiert, was wir machen. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen erstmal reinfuchsen, in welchem Rahmen kann ich mich da bewegen. Aber klar, man muss schon schauen, dass man sich das irgendwie so ein bisschen beibehält, dieses ich bin immer noch ich und ich bin immer noch gern mal Kind so.
Ja, das ist auch ein großes Vorbild, da jemand wie Stefan Raab zum Beispiel,
ja,
finde ich, der hat auch immer super, also man hat gesehen, der hat seinen Spaß einfach daran gehabt und als er irgendwann den nicht mehr so ganz hatte, hat er auch gesagt, ich höre jetzt einfach auf.
Ja, richtig,
und
richtig.
Dann hat er, glaube ich, wieder Bock auf eine Bühnenshow gehabt, hat er da nochmal die Sau rausgelassen. Mhm. Das ist natürlich cool, was er da erreicht hat.
Ja, voll.
Du hast halt gesagt, die Zuschauer schränken einen natürlich dann irgendwo auch ein bisschen ein, wenn sie irgendwie Sachen nicht gut finden.
Ja.
Wie sehr lässt du dich davon leiten?
Also, ich meine, oftmals ist es dann so, dass ich Sachen dann auch einfach irgendwann weiter durchziehe. Ich aber dann noch unterbewusst merke, dass ich da selber nicht mehr so das Interesse dran habe. Das war jetzt zum Beispiel bei Ark, so, wir haben, glaube ich, 3,5 Wochen Ark gespielt, das war anfangs super und irgendwann war ich aber auch selber so ein bisschen raus und dann ist das auch gleichzeitig mit den Zuschauern so ein bisschen abgeklungen und habe ich dann gesagt, okay, sind jetzt hier eh durch, so contentmäßig reicht dann. Ich bin aber auch ganz ehrlich, es gibt eigentlich wenig Sachen, die ich bis jetzt hatte, die mir super, super viel Spaß gemacht haben, außer so ein paar ganz, ganz spezielle Indie-Games und so, die halt wirklich sehr, sehr, sehr künstlerisch oder sowas sind, wo ich verstehen kann, dass das nicht jedermanns Sache ist, die ich dann auch nur gestreamt habe. Wenig Sachen, die ich auf YouTube hochgeladen habe, wo ich dachte, boah, das finde ich ja so geil, das macht mir so viel Spaß und wenn die Leute merken, dass es einem selber viel Spaß macht, dann kommt es auch meistens wieder gut an. Also das gibt wenig Sachen, glaube ich. Aber klar, geht das da schon ein bisschen mit in die Contentplanung rein. Weißt du halt selber, man muss schon...
Planung, ne? Meine ich halt. Wie viel Gedanken machst du dir darüber, wenn du jetzt was Neues machst, so, yo, gefällt das den Zuschauern?
Kann man
also
ja
musst
nicht
dir
immer
so im Privaten auch so Sorgen machen, irgendwie so, ach, so, das plant was, und aber vielleicht gefällt
es
den Leuten
man ist
nicht.
Halt, man ist halt in diesem Business oder in, ja, Business, in diesem Beruf ist man halt sehr, sehr, sehr zahlengetrieben und man hat halt die Möglichkeit, alles zu analysieren, wie kommt was alles an, und man muss halt schauen, dass man sich dazu nicht zu sehr verleiten lässt, über zu analysieren und seine Kreativität dann irgendwie hinten anstellt, weil man sagt, ah, das kann ich jetzt nicht machen und so. Viele Sachen finde ich zum Beispiel einfach cool. So, ich war jetzt bei einem Stream bei Henno in Berlin zum Beispiel und habe gesagt, so müssen wir unbedingt vloggen. Ich hatte sau viel Spaß, war ein cooler Vlog, hat gut funktioniert. Es gibt, wie gesagt, andere Sachen, die funktionieren noch nicht so gut, aber ich mache es dann trotzdem noch ein, zwei Mal, weil ich es halt cool finde, weißt du. Aber auf der anderen Seite, klar, man lässt sich da schon ein Stück weit von beeinflussen, weil das ist ja immer noch das, was quasi die Miete zahlt, ne?
Ich finde das so ein bisschen, diese Drucksituation ist das, was, wo ich denke, das möchte ich nicht mein ganzes Leben haben. Hm. Weil ich fühle mich schon mega wohl darin, Content zu produzieren,
aber,
kreativ zu sein,
ja.
Videos zu machen. Aber der Punkt, der mich am meisten stört eigentlich an diesem Beruf, an diesem Leben, was ich derzeit habe, oder seit, ja, mein ganzes Erwachsenenleben ja eigentlich habe,
ja,
ist immer irgendwo im Hintergrund ist immer so ein bisschen der Druck, das muss vielen Menschen gefallen,
ja,
damit das alles Sinn macht.
Ja.
Weil ich kann mich total anstrengen und in meinen Augen super gute Sache machen und mich verbessern und noch bessere Videos machen und so weiter. Aber nur, wenn es einer gewissen Masse an Menschen da draußen gefällt, nur dann macht das überhaupt Sinn. Nur dann ist es, funktioniert das, weil es ansonsten gar nicht wirtschaftlich ist, und so weiter. Wie ist das bei dir?
Verstehe ich, dass das auf jeden Fall ein Druck ist, aber man darf sich da, glaube ich, nicht zu sehr diesem Druck unterwerfen. So, es gab auch Zeiten bei mir, gerade auf Twitch, weil ich da ja auch wirklich 2015, 2016, 17 mit, oder glaube ich, der größte Streamer in Deutschland gewesen bin, mit Zuschauerzahlen von 80.000, dann kam irgendwann diese ganze Fortnite-Welle mit Monte und sowas, und hat das natürlich bei mir auch nachgelassen. Dann fragt man sich natürlich schon, muss ich jetzt wieder, und muss ich jetzt wieder was machen? So, wenn ich jetzt, das Ding ist, wenn ich jetzt wirklich nur da auf Zahlen schauen würde, dann würde ich jetzt jeden scheiß Tag Minecraft spielen. Dann würde ich jeden Tag Minecraft spielen und, glaube ich, Craft Attack 9 oder 29 wäre ich jetzt schon drin. Hätte ich 10 Mal im Jahr, hätte ich eine neue Staffel Craft Attack gelauncht. Dann hätte ich 10 Mal am Tag mich von Patreon abfacken lassen und so. Quasi das Repetitiv, was die Leute immer sehen wollen, so, ne? Wobei sie da auch schon sagen, es ist immer das Gleiche, aber was sollen wir machen? So, es passiert, Patreon fuckt mich halt jedes Mal, was soll ich machen? aber das ist nicht so. Also ich glaube, da muss man sich dann auch ein bisschen von lossagen und einfach sagen, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und wie gesagt, wenn man da mit Leidenschaft dabei ist und man hat richtig, richtig Spaß daran, dann merken das die Leute auch. Und du darfst nicht vergessen, der Content ist nicht das Spiel oder das Video an sich, sondern der Content bist ja du als Person, weil Leute finden ja dich als Person primär geil. Weißt du, wenn du damals nur ein normaler Kerl gewesen wärst, der Minecraft gespielt hätte, dann wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist, weißt du?
Aber ich glaube, ich war ein normaler Kerl, der Minecraft gespielt hat.
Glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, weil du hast auch eine Art an dir, die super, super euphorisch war und super, super outgoing und sehr, sehr, sehr aufgedreht, und das hat, glaube ich, funktioniert, weißt du, weil du dich da ein bisschen abgehoben hast von 12 anderen Leuten, die gesagt haben, so, ich mach jetzt hier die Kiste auf und tu da den Block rein und zwar wieder zu. Jetzt brauche ich ein Haus. Weißt du, so bist du ja nicht, ne? Ja, ja. Und da gab es schon jemanden, das war Gronkh, der ein bisschen ruhiger war. Und wir sind, glaube ich, da ein bisschen das Kontrastprogramm gewesen. So diese ADS-Kiddies, diese ganzen Verrückten. Und klar, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich glaube, wenn wir nicht irgendwas, und ich kann immer noch nicht festmachen, was es ist, irgendwas Persönliches an uns gehabt haben oder gehabt hätten oder nicht hätten vernünftig reden können, bla 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 bla, oder nicht lustig gewesen wären, irgendwas, dann hätte uns auch keiner zugeschaut.
Klar, die hätten ja auch jemand anderen zuschauen können.
Richtig,
irgendwas
genau.
Werden sie schon dran gefunden haben, was sie gut finden.
Mein Hund will gerne rein.
Das ist eine Glastür, ihr könnt ihn reinlassen. Gerade eben hat er sich nicht durch die Glastür getraut, reinzukommen. Aber jetzt... Da ist Akani. Ja, hoch. du hast gerade über Petrit gesprochen.
Mhm.
Das ist ja auch für Leute, die jetzt den Minecraft-Content und die Streams sowas gar nicht verfolgen.
Ja.
Die können sich immer gar nicht vorstellen, was da abgeht. Ja. Oder auch wenn ich sage, so, yo, eins der wichtigsten Sachen in meiner Minecraft-Zeit war, dass ich die da mal eine
TNT hatte.
eine Stadt in die Luft gesprengt habe in unser Minecraft-Mega-Projekt. Wie erklärst du anderen Leuten da draußen, was du sozusagen eigentlich machst? Klar kannst du denen sagen, ja, ich mache Videos im Internet und ich habe noch mein Label und so weiter, aber wirklich, was da in, wenn die tiefer gehen, fragen, was machst du denn da in Minecraft, was sich die Leute anschauen?
Eigentlich ist es gute Zeiten, schlechte Zeiten auf einer richtig, richtig hohen Überdosis Crack. Tatsächlich, also es ist wirklich kompletter Drogentunnel gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja so ein bisschen Reality-TV quasi. Ne? Es ist ja nur das halt ins Spiel verlagert. So, wenn wir jetzt alle zusammen friedlich miteinander bauen würden, dann wird sich das ja keiner anschauen, weißt du? Ja. Aber wir sind halt alles eigene Charakter und gehen uns gegenseitig auf den Sack oder verbünden uns und schlagen uns kaputt und alles. Alles, was wir im Real Life natürlich nicht machen dürfen. Genauso ist das auch bei GTA, was ich momentan sehr viel spiele, dieses Roleplay-Ding. Ist halt genau das Gleiche. Du machst halt einfach irgendwas, schlüpfst in eine Rolle oder sowas und fängst dann halt an, damit zu unterhalten. Und ich glaube, das ist das Ähnliche wie eine Nachmittagsserie oder sowas, nur dass du halt da das Spiel als Grundlage hast und nicht eine Theaterbühne oder halt ein ganzes Filmset, ne?
Im Endeffekt bist du ja eben Entertainer.
Ja, richtig,
genau. Da sind wir bei einem Stichwort, du hast eine Join-Serie gedreht, wo du wie viele verschiedene Entertainer getroffen hast?
8 Stück.
8 verschiedene deutsche Entertainer, richtig, auch, genau. Also sehr klassische Entertainer zum
vollkommen,
Teil.
Vollkommen klassisch, ja.
Hast die besucht, was hast du da so erfahren?
Ich habe sehr viel lernen können über die traditionelle Medienwelt, wenn man das so sagen darf, wie es da abläuft hinter den Kulissen, wie Exklusivitäten beim Fernsehen funktionieren und sowas. Das waren super interessante Geschichten, wie das Privatleben von diesen Leuten gerade in den 90ern mit der Presse ausgesehen hat, weil das da natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Marktmacht hatte, wie schwierig da auch das Leben in der Öffentlichkeit gewesen ist. Ich glaube, gerade so eine populistisch auftretende Person, eine populäre Person damals, Verona Poth, die damals auf Verona Feldbusch hieß, hat mir unglaublich viel erzählt aus ihrer Zeit mit der Bild-Zeitung und sowas, wie das damals gewesen ist. Fand ich super interessant, weil man das heute nicht so kennt. Also ich meine, wenn man sich das heute anschaut, so ein Montana Black zum Beispiel, der lässt ein frauenfeindliches Kommentar ab und spricht über Frauen sind wie Hunde und sowas und hat das in einem Kontext gesagt, der sehr, sehr diskutabel ist und auch eine Grundaussage getroffen hat, die überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber wenn man, du kennst ihn ja auch, du hast ihn ja auch schon mal getroffen, man weiß ja, wie er ist und man weiß ja auch, dass er das so nicht meint, ne?
Ich glaube, er hat ja auch eigentlich sehr liebevoll über Hunde gesprochen.
Richtig, genau, richtig,
und
genau.
Und gesagt, wie gut man Hunde behandeln muss und hat das dann im
Kontext
des
Frauen gesetzt. Ja, richtig, genau. Also es war halt, es hat aus dem Kontext geschnitten wieder gewesen und dann hat die ganze Medienwelt sich ja draufgestürzt. Ja. RTL war mit Reporter vor Ort.
Das war ein gutes Zitat zum Raube-Aufreger.
Richtig, genau, genau. Es war wieder so ein großer Aufreger und trotzdem hat die Presse es nicht geschafft, das kaputt zu machen. So, da wurden Artikel drüber geschrieben, das Fernsehen war vor Ort und da hat man erstmal gesehen, liebe Presse, quasi Monte den hier gemacht und gesagt, nee, so, nicht mit mir. So, der ist cool geblieben, der ist in seiner Art geblieben und die können denen nichts gefühlt, weißt du, weil er hat seine Fanbase und die konsumieren eh kein Fernsehen oder die Zeitung XY.
Die interessiert auch gar nicht,
die interessiert
was
das
die
gar
über
nicht,
Monte
ne?
erzählen. Sehr
richtig,
schön,
genau.
Sehen,
die sagen, hey, das ist ein realer Typ, das feiere ich, was der sagt, unabhängig von dem, was er sagt. Vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig, zu reflektiert, da fehlt dann ein bisschen die Reflexion, aber das fand ich halt krass und das war halt damals nicht so. Das war halt damals nicht so. Also wenn damals die Presse durchgeschrieben hat, Beispiel Kachelmann, Kachelmann ist ein Vergewaltiger, ohne dass das jemals bewiesen worden ist, dann steht das so im Raum und dann kannst du dagegen nichts tun. Aber heute haben wir so ein großes Backing, dass wir eine eigene Plattform haben, um zu erläutern, hey, Moment mal, das war so und so und so und ich kann mich hier gewählt ausdrücken und hier werden keine Dinge aus dem Kontext gerissen, weil ich derjenige bin, der hier selber moderiert. Ja? Und das war halt damals gar nicht so. Das fand ich sehr, sehr interessant in der Serie. Ich fand es super, super spannend, überhaupt den Werdegang dieser Leute zu verfolgen, weil die haben halt das Ding gehabt, die mussten sich komplett hocharbeiten und die mussten da auch echt viele Entbehrungen auf sich nehmen. Dinge, die wir nicht machen mussten, die mussten ganz, ganz bei schwierigen und etwas seltsamen Moderationsjobs haben sie sich quasi halt hochgearbeitet und wir haben ja quasi aus dem Kinderzimmer ausgestartet und haben jetzt quasi eine Menge Möglichkeiten, die uns einfach so zugeflogen kommen, was ja verrückt ist, wenn man halt überlegt, dass ich überhaupt so eine Serie drehen darf, dass ich dieses Privileg überhaupt genießen darf, ne?
Ja, richtig. Ja. Und das ist eben der Kernunterschied, den du angesprochen hast. Damals hatten die Leute keine eigene Reichweite, wenn sie so in diesen Positionen, in diesen Jobs
richtig,
waren.
Richtig, richtig.
Und heutzutage haben Prominente oder eben auch wir große Reichweiten auf Social Media, um uns selbst auszudrücken. Mhm. Trotzdem kann es eben auch sowas wie Shitstorms geben. Du warst selbst Teil vor kurzer Zeit ein bisschen von einem, und zwar, das war der Streit von Tanzverbot und Abdel auf Madeira.
Ja.
Für alle, die nicht wissen, was da überhaupt los war, kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Ich kann es ganz schnell und ganz kurz, du warst ja auch mit dabei, ganz kurz zusammenfassen. Wir waren abends was trinken tatsächlich und Tanzverbot hatte Geburtstag, Abdel war mit dabei und die beiden sind dann irgendwie aneinander geraten, weil Tanzverbot, nachdem Abdel ihm gratuliert hat, gesagt hat, du, ich finde dich als Person scheiße und hasse, für was du stehst, das hat Abdel da nicht so gefallen. Dann gab es dann ein Hin- und Her-Gehalte von Händen. Und das wurde dann riesig groß gemacht, obwohl man das hätte auch alles im Privaten klären können. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, so, ich habe das so subjektiv so wahrgenommen und habe mich dann auf Update-Seite gestellt. Aber es ist natürlich ein Freundes, was glaube ich normal ist, wenn man halt so jemanden verteidigt. Habe aber dann später nochmal meine Aussagen revidiert und nochmal nachgedacht, wie es da wirklich gewesen ist. Und letzten Endes war es riesig groß, viel heiße Luft um nichts. Es wurde plötzlich eine Rassismusdebatte aufgemacht, die komplett falsch war. durch Simon, der das da ein bisschen auch falsch wahrgenommen hat und falsch verstanden hat. Und ja, letztendlich halt viel heiße Luft um nichts eigentlich, ne?
Also eigentlich war es so ein...
War halt ganz gut, weil in dem Moment war eh Wirbelsturm in Deutschland, ganz Deutschland hing eh zu Hause und dann gab es dann Papa Monte, der moderiert hat, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, der irgendwie mit reingerutscht ist. Und da hatten wir wenigstens alle einen lustigen Abend und einen tollen Stream.
Also eigentlich ja. gab es so ein bisschen einen Streit zwischen den beiden. Du hast es eigentlich nur gesehen, hast ein bisschen Partei ergriffen für deinen Freund. Und am Ende gab es praktische Talkshow, wo die Montana Black, wir haben ja gerade schon über ihn gesprochen, also auch eine sehr polarisierende Figur.
Auf jeden Fall. Da, muss ich auch sagen, nicht Partei sollte man als Moderator vielleicht nicht sein.
Und das war er? Oder war
ein Stück weit. Aber ich glaube, das war auch einfach nur... wieder nicht reflektiert zu Ende gedacht und einfach gesagt, oh, ich mach jetzt einfach, ich bin halt ich und ich habe jetzt meine Meinung und so ist das jetzt.
Aber den Zuschauern hat es gefallen, ja. So viele Leute haben so einen Livestream dann angeguckt, um zu gucken. 160.000
Leute, glaube ich, ne?
Ja, was Wahnsinn ist, wenn es darum eigentlich nur darum geht, zu klären, wer der jetzt irgendwie Recht oder Unrecht hat in so einem Mini-Streit.
In so einem Handgemenge, nicht mal Handgemenge, in einer kleinen Meinungsverschiedenheit von einer Bar, die in jeder Düsseldorfer Altstadt alle 20 Minuten an einem Wochenende passiert.
Ja, wahrscheinlich in jeder deutschen Stadt. Und dann irgendwie, hast du irgendwie auch noch Hater dafür abbekommen? Wie war das für dich?
War für mich jetzt erstmal weird, weil ich erstmal nicht verstanden habe, warum. Viele Leute haben da auch super, super nachvollziehbar reagiert. Und ich habe dann auch später nochmal gesagt, hey, ich hätte mich da vielleicht ein bisschen distanzierter positionieren sollen, sagen sollen, hey, ich habe das so und so wahrgenommen. Aber habe ich halt nicht, weil ich halt erstmal impulsiv reagiert habe und gesagt, okay, das ist mein Freund, nichts mit ihm so. Das war auch alles super, bis das Video dann irgendwie in die Trends gekommen ist und 200.000 Leute, die das Video nicht gesehen haben oder das ganze Ding nicht mitverfolgt haben, halt gesagt haben, ich habe nur über Ecken gehört, das, ja, du bist jetzt der Böse, ja gut.
Deshalb ist es so eine Kleinigkeit eigentlich, die passiert, aber weil man irgendwie so eine Öffentlichkeit
das
steht,
ist aber tatsächlich
kann
nichts,
das so groß werden.
Das ist aber nichts gegen den Hate, als ich das Schwein von Paluten in Minecraft getötet habe. Das war der größte Hate, den ich jemals in meinem Leben bekommen habe, das werde ich nicht vergessen, Alter.
Als ich Gommes Haus in die Luft gesprengt habe in Minecraft, das war...
Ja.
Oder auch bei Paluten, ich habe ja auch bei Paluten mal in Minecraft, was war's? Was haben wir da gespielt? Minecraft Clash. Da habe ich ihn auch mal in die Luft gejagt. Das war ein bisschen meine Spezialität. So, da gab es auch, da hast du recht. Eigentlich, wir sind sowas gewöhnt, die ganzen harten
Stürme. Ist, die Minecraft-Fans gehen auch direkt auf Mutter. Die gehen auch direkt auf Mutter. Die schreiben dann auch, was sie mit deiner Mutter alles machen wollen. Und man denkt nicht, dass so viel Hass in einem Achtjährigen steckt.
Aber wir selbst waren auch richtig böse da teilweise.
Natürlich, klar.
Weißt, kannst du dich noch daran erinnern, als wir, ich glaube, zu sechst waren wir und dann mit Sturmwaffel, also mit Freddy, mit Izzy, mit Paluten, mit Herr Bergmann, Paluten und du.
Ja.
Wir alle waren zusammen und es gab irgendein Problem bei Minecraft Clash.
Ja.
Und also Minecraft Clash, kurze Erklärung, war ein Projekt, wo wir in drei Teams, in Zweierteams, gegeneinander gefightet haben. Und manche Waffen waren einfach
die
P90. Zu gut.
Das war die P90. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Eieiei, Junge, das war aber auch, ja.
Es war ein Fight halt untereinander. Und irgendjemand hat dann sowas wie eine P90 benutzt und es war dann viel zu gut. Und dann haben die anderen gesagt, das kann man nicht so lassen, wir müssen das neu aufnehmen und rausschneiden und wir müssen diese Folge löschen. Und da gab es dann riesen Hin und Her. Könntest du dich noch an die Situation erinnern?
Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja, ich weiß, da habe ich joke jedes Mal mit Patrick drüber, wenn wir uns sehen, dass die P90 zu stark ist. Kindergarten halt einfach, ne? Aber man ist dann trotzdem doch...
Wir waren alle voll drin, wir waren richtig invested.
Drin. Man ist dann auch irgendwo kompetitiv so ein Stück weit, ne? Ja,
das war auch kein Schauspiel für Zuschauer, das war offscreen, also es war ohne Aufnahme.
Es war ohne Aufnahme, ich war halt wirklich angepisst, weil dieses Ding halt einfach OP war. So, und das hat mich halt angepisst und das habe ich dann auch gesagt.
Ja, und es ist ja nicht nur so, ist OP und dann okay, dann lassen wir die raus, sondern nee, das lassen wir drin und ich will die Aufnahme jetzt nicht wegtun, die war voll gut und voll lustig.
Ja klar, du hast ja auch gewonnen, du hast mich auch weggerotzt. Ja.
Das waren lustige Zeiten auf jeden Fall. Leider gab es da keine Fortsetzung mehr. Ich glaube, das war eins der Projekte, wo am meisten immer Leute noch gefragt haben. Noch Jahre danach. Wann gibt es wieder Minecraft Clash mit Paluten?
Ich glaube aber, dass der Kopfick da dabei war viel zu hart. Also ich glaube, dieses...
Wir haben uns richtig fertig gemacht.
Ich habe ja mit Patrick noch in einer Wohnung gewohnt zu der Zeit. Wir haben uns noch zwei Tage einfach nicht miteinander gesprochen dann, ne? Wegen Minecraft. Das muss man sich mal reinziehen, ja.
Ich meine, da waren wir auch nicht mehr ganz jung, ne? Also da waren wir eigentlich schon, sage ich mal, haben schon ein paar Jahre YouTube alle gemacht, alle deutlich über 20.
Schau mal, ich glaube, in Freedom war das, da war ich nur ein NPC, da hat Palle mich durch einen NPC ersetzt, der sein Schwein getötet, habe ich trotzdem Hate bekommen, obwohl ich das nicht mehr war. War so ein Minecraft oder irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Dann habe ich wieder Ärger bekommen, weil ich war nicht dabei, Leute, also ich war das nicht. Das war, naja. Ja.
Aber ist schon lustig, dass das, muss man ja sagen, den Grundstein dafür liefert, für alles, was wir so machen eigentlich.
Ja, voll.
Dass sich genau sowas so viele Leute angucken. Da wieder zu der Frage, die ich vorhin eben hatte, ne? Wie erklärt man das? Aber es ist eigentlich ein ganz guter Vergleich mit so einer Daily Soap.
Ja, wirklich. Nur, dass da auch echt extrem. Halt auch mal echte Emotionen gerne mit hochspielen. Ja.
Aber ist gut. Wie hast du so einen Ausgleich denn privat noch dazu? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du auch eine sehr ruhige Persönlichkeit ja eigentlich auch hast oder sehr bedachte, auf jeden Fall ein absoluter Business-Mensch. Mhm. Wie noch ganz abseits davon, was machst du privat, um mal komplett davon runterzukommen?
Ich gehe unglaublich gerne in Sexclubs und lass mich da voll urinieren.
Das habe ich mir schon gedacht.
Einmal im Monat. Nee, ich geh echt gern zum Sport. Momentan leider nicht, weil ich ein bisschen krank noch bin. Aber Sport ist mir ganz wichtig. Ich gehe tatsächlich auch gerne mal einfach abends, mache ich mir eine Serie an oder sowas oder zock mit Freunden irgendwie ganz entspannt was. Also das ist für mich immer noch so Feierabend für mich, wenn ich dann halt einfach zu Hause hängen kann und dann nochmal 6 Stunden Anno spielen kann oder sowas. Auch bekloppt, wenn man sich überlegt, dass ich den ganzen Tag quasi wirtschafte und dann abends auch nochmal wirtschafte. Irgendwie macht's halt Bock. Oder, keine Ahnung, geh halt gerne mal mit Leuten feiern, reise zwischendurch gerne, mach unglaublich gerne was mit meinem Hund, geh gerne raus mit dem, Hundeschule und solche Geschichten. Ja, weiß ich nicht, mal abends entspannt in der Bar oder so. Solche Geschichten halt. Lese zwischendurch immer echt gerne, in die Badewanne einfach setzen und dann ein Buch an.
Setz dich dann schön in die Badewanne, genau. Holst dir ein Buch, ganz richtig, entspannt.
Genau, vor mir tanzen 3 nackte Frauen, man kennt das, ne?
Was hast du dabei denn als letztes so eines der Bücher, die du zuletzt gelesen
ich
hast?
Ich lese momentan von, wie heißt denn er? Ich muss den Autor, nee, ist ja, egal. Das heißt eine kurze Geschichte unserer Menschheit, glaube ich.
Das kann gut sein.
Ist von
The Brief History of Humankind oder so.
Ja, ja, richtig, ja. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, wie der ist. Ein Asiate, glaube ich. Warte.
Aber wenn es das Buch ist, dann handelt es ja eigentlich davon, so die Ursprünge der Menschheit eigentlich schon von als noch praktisch
genau,
Affen
von, waren. Yuval Noah Harari, genau, richtig. Finde ich super interessant, auch ein anderes Buch noch von ihm gelesen, das heißt Homo Deus, wo es halt um die Perspektiven der Menschheit geht und das Weiterleben. Ich fände so, das geht ja alles so ein bisschen in die Ethik rein und in die Genetik auch und ganz viel in die Psychologie.
Ja, zeigt auch ganz viel über, sage ich mal, jetzt geopolitische Konflikte,
richtig,
die schon
genau,
teilweise Jahrtausende.
Richtig, genau. Also wie zum Beispiel halt die Lage von Israel und solche Geschichten. Ich habe mir unglaublich viele Bücher zum Syrien-Konflikt durchgelesen und sowas. Ich bin privat sehr politisch interessiert und gab es auch eine Situation, da habe ich mich mit jemandem, mit einer Dame getroffen und habe mich die ist dann halt mit zu mir gekommen und dann lag neben meinem Bett aber das Kommunistische Manifest von Karl Marx. Und das war dann auch erstmal so okay, müsste ich irgendwas über dich wissen? Ich so, nee, ich finde es einfach nur interessant. Und daneben lag das Kapital und sowas. Also sowas.
Dann ging es weiter, das war dann okay für sie.
Sowas lese ich wie genau richtig. okay. sowas finde ich immer ganz interessant. Sowas lese ich mir tatsächlich gerne dann durch. Also irgendwie so ganz viel. Mich Sachbücher halt, die irgendwie so.
Genau. Glaubst du, das ist eine Seite, die viele Leute an dir
gar nicht kennen?
Gar nicht kennen?
Ja, also schon. Ich glaube, es kommt
manchmal. Gar nicht erwarten so ein bisschen, auch?
Ja, glaube ich auch. Das ist echt oft überraschend. Ich glaube, gerade bei dieser ganzen Artikel 13-Debatte und als dieser Riesenaufreger mit Rezo war und sowas, haben sie, glaube ich, ganz viel mitbekommen. Ich bin auch im Hintergrund in politischen Dingen engagiert. Beispielsweise sind wir gerade noch in der Geschichte auch mit Rezo und anderen deutschen Prominenten, wenn man das so sagen darf, dran. Das ist aber gerade nochmal verschoben worden und sowas. Da arbeiten wir halt auch gerade dran. Ich habe dir auch von unserem Projekt noch erzählt, was da noch kommt. Da bist du ja auch schon im Bilde. So. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich super interessant finde. Ich finde Politik und gerade demokratisches freies Denken ist ein super, super wichtiges Gut, was auf jeden Fall erhaltenswert ist. Und ich finde es immer schade, wenn man sich dann nicht dafür irgendwo positioniert und einsetzt. Ne? Also ich finde das immer wichtig und ich glaube, das kommt in manchen Streams immer ganz gut raus, aber wenn ich jetzt nur jemand bin, der sich meine Videos anguckt, abgesehen von 3-4 Videoclips zu Artikel 13 Debatte, hat man das dann, glaube ich, nicht so mitbekommen. Nee. Ja. Finde ich aber nicht schlimm, weil größtenteils bin ich ja Entertainer und wenn Leute wirklich interessiert an mir als Person sind, dann kriegen sie das auch sicherlich irgendwie so mit. Ne?
Ist auch so ein bisschen so böse gefragt, Teil des Konzepts, sich so ein bisschen als dumm zu verkaufen.
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, viele Leute machen das gerne oder verkaufen sich gar nicht dumm.
Du hast ja auch vorher gesprochen von Verona Feldbusch, Verona Poth mittlerweile, kann man das zu ihr nicht auch
Daniela
sagen?
Daniela Katzenberger Prinzip, dieses sei klug, stell dich dumm.
Ja, oder auch Oliver Pocher vielleicht, weißt du, wo eigentlich ganz clevere Leute dahinter stecken. Aber
auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall einfacher verdaubar, also einfacher verdaulich für die breite Masse, die gar nicht viel über diesen eindimensionalen Charakter hinausschauen möchte, sondern das einfach so als Unterhaltung annimmt und aufnimmt. Bestes Ding war jetzt dieses Wendler-Duell da, Pocher und Wendler. Ich habe mir das angeschaut, ich dachte, Digga, was ist das für ein riesiger Scheißhaufen, den ich mir gerade anschaue? Und Oliver Pocher, jemand, der wirklich was echt im Kopf hat, was macht der hier gerade? Ne? Also waren auch dann die flachsten Witze, wo ich mir so dachte, Junge, du bist doch eigentlich zumindest ein halbwegs anständiger Satiriker, der auch mal gerne den Finger auf eine Wunde legt, aber irgendwie hat das dann nicht so gut funktioniert. Ich glaube,
aber würdest du sagen, dein Content normalerweise nicht genau auch dieselbe Trash-Richtung?
Safe, aber ich meine, ich glaube, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist da immer so ein Funken, Satire ist immer noch so in meinen Jokes mit drin. Die kann man aber auch oftmals gar nicht verstehen, weil da sehr viel Insider-Wissen drin ist, was man halt nur hat, wenn man dann auch wirklich sehr close mit mir ist. Aber es ist super oft so, dass mir Freunde dann, weil ich irgendwas in dem Video sage, dann zuschicken und sagen, Digga, hast du jetzt nicht gesagt oder so. Aber der Durchschnittszuschauer checkt das dann nicht, weil er gar nicht weiß, was da abgegangen ist oder so. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass ich das nicht bewusst mache, sondern halt einfach, dass meine Art ist, sich so zu äußern, wie du schon gesagt hast, diese zwei Persönlichkeiten quasi. Wenn ich aber noch wirklich ein Thema habe, was mir wichtig ist und ich mich damit anständig informell auseinandergesetzt habe, dann trete ich das auch gerne breit und erkläre das den Leuten auch. Ja,
ja das merkt man ja eben auch, wenn man dich weiterkennt. Mhm. Aber so in dein öffentliches Bild, als jemand, der jetzt auch kaum deine Videos schaut, ja, sondern einfach nur vielleicht irgendwie, ja, die größten deutschen YouTuber, irgendwie, da ist irgendwie ein Revinzheim mit dabei. Was denkst du, was haben die so für ein Bild von dir?
Ich glaube, Funny Autismus, geil. Irgendwie sowas kann ich zumindest hoffen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen von mir bewusst initiierter Cringe, wo ich auch ganz gerne andere Leute aussetze, weil ich halt super, super gut darin bin, unangenehme Situationen zu erzeugen und die auch dann bewusst nicht auflöse, weil ich mich echt daran ergötze, wenn ich halt merke, hier ist gerade im Raum irgendwas und das geht nur von mir aus und das ist super unangenehm und ich lächle dann einfach und alle Leute schauen sich so an und ich würde mir so oft The Office-mäßig so eine Kamera wünschen, wo dann alle so reingucken und finde ich halt, ist ähnlich wie bei Stromberg, super geiler Humor, super, super geiles Level an Humor. Ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
Ein ganz großer Teil von deinem Humor, würde ich sagen, ist ja auch Humor über dich selbst, sich über dich selbst lustig zu machen, dich selbst absolute nicht zu erhöhen.
Ja.
Würdest du das auch so beschreiben?
Safe, also ich sage das jedes Mal, wenn mich irgendwer ernsthaft fragt, das kann man auch, glaube ich, sogar in Zeitungen nachlesen, sagen immer, ja, wir sind irgendwelche Affen aus dem Internet halt, also wir sind ja nichts Besonderes, wir machen ja alle quasi nur Bullshit, nur machen den wahrscheinlich so laut und so bunt, dass halt es schwierig ist, daran vorbeizukommen, dass man sich die Scheiße dann reinziehen muss quasi. Nee, also ich bin kein Freund von großer Selbstdarstellung, dieses würde eben meines, hey, hier bin ich so, ja, das mag ein bisschen in meiner Persönlichkeit so liegen, dass ich halt gerne laut bin, hat aber nicht den Hintergrund, dass ich sage, so, ich bin so ein krasser Typ und ich bin so und so krass, sondern ist einfach so ein bisschen meine Art, ich nehme mich selber kein bisschen ernst. Und das ist auch wichtig, dass A, schützt einen das unglaublich gut vor böswilligen Angriffen, ja, wenn mir halt irgendeiner was will, dann kann ich immer noch sagen, yo, ist dann halt so und derjenige, dann hast du ihm komplett die Grundlage genommen und B, war das schon immer so mein Ding, weißt du, also irgendwie sich selber so, ich finde so ein bisschen Selbstironie ist ganz, 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 ganz wichtig für den eigenen Charakter.
Ja, du hast dadurch auch so ein bisschen einen Schutzwall, weil du einfach alles, was du machst, so ein bisschen ironischen.
Ja, richtig, so einen ironischen Unterton, genau, auf jeden Fall.
Da kann man dir also auch zum Beispiel, es wäre ja ganz gut, wenn du zum Beispiel mal Werbung machst, Produktplatzierungen,
auch
du
mal
kannst
gerne
ja auch komplett übertreiben.
Richtig und überzogen und halt mit 200 Einblendungen und hier der Rabattcode so und so und so. Und das macht es dann irgendwo wieder sehr, sehr ironisch und unterhaltsam und lustig. Und so kann man das dann auf jeden Fall machen. Und warum nicht, ja.
Was würdest du sagen, ist für dich wirtschaftlich gesehen das Wichtigste, was du machst?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube jetzt, perspektivisch gesehen, wenn ich jetzt wirklich perspektivisch denken würde und sagen würde, ich hatte auch letzte Woche dazu noch ein ganz, ganz wichtiges Meeting. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt den Weg, der Weg, wo ich auf jeden Fall die besten Karriereaussichten hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in Richtung Moderation, Fernsehen mich auf jeden Fall weiterbilden und da auch Moderationscoachings und sowas machen. Möchte ich aber noch nicht, sondern ich mache gerade einfach alles, was ich mache, mache ich gerne und ich will mich da auch noch gar nicht so wirklich festlegen, weißt du? Also ich bin immer noch so ein bisschen in der Erfindungsphase und weiß auch noch gar nicht, wohin. Ich habe das immer jetzt die letzten 7 Jahre so ein bisschen auf mich zukommen lassen und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. So, wenn Angebote reinkamen, die sich wirklich, wirklich interessant angehört haben, die nicht nur finanziell, also Leute denken auch, dieses Join-Ding war eine riesen finanzielle Nummer, war es nicht. Es war für mich ein karrieremäßiger und vor allen Dingen auch persönlicher Wunsch, das gemacht zu haben, weil ich diese Leute näher kennenlernen will, weil ich großen Respekt davor habe, was diese Menschen sich aufgebaut haben und mich das auch irgendwo ein bisschen persönlich in der Entwicklung weitergebracht hat. Und solche Sachen, die nehme ich dann auch gerne an. Deshalb wüsste ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt sage, rein wirtschaftlich mag es sicherlich immer noch das Erstellen von Videos sein. Ich glaube, das ist auch schwer mit einem normalen Business zu übertreffen. Da kann man sicherlich mit Merchandise oder sowas, kann man das sicherlich auch ganz gut machen. Aber ja, tendenziell, weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe ja schon mal in dem Video darüber gesprochen, in der Show. Ich habe Immobilien und sowas, also das ist sicherlich auch nicht unwichtig. Das trägt auch nochmal ganz gut mit dazu bei. dass ich meinen Lebensunterhalt quasi verdiene. Aber es gibt jetzt nicht das eine Ding. Ich glaube, das ist ein Ding, was sich aus vielen verschiedenen Sachen zusammensetzt einfach.
Du hast jetzt schon so ein bisschen mit beantwortet, was du so denkst, was du in Zukunft machen würdest. Was meinst du, YouTube machst du aber immer noch weiter für auf unbestimmte Zeit, oder?
Also, das ist doch, viele Möglichkeiten. Ich liebe immer noch Gaming, ich liebe immer noch Reden, ich liebe es, wenn mir Leute dabei zuhören irgendwie. Und finde das immer ganz cool, wenn ich das noch weitermachen kann. Streaming und YouTube geht für mich einher. Das ist für mich eine ganz gute Möglichkeit, beides quasi parallel zu machen. Und wenn ich aus meinem Streams coolen Content für YouTube generieren kann oder auch dedizierten Content nur für YouTube mache, dann macht mir das immer noch Spaß. So, ob es jetzt irgendwie in 2-3 Monaten vielleicht nur noch Vlogs sind oder nur noch crazy abgefahrener Shit ist oder nur noch Gaming wieder oder sowas, das weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. So, ich bin da ständig in einem Wandel und das kann man sich auch bei meinem Kanal ganz gut anschauen. Meine Statistik ist auch nicht so, sondern so. Wirklich, dann gibt es Monate, wo es super, super gut läuft, dann gibt es Monate, wo es wieder nicht so gut läuft. Das liegt aber einfach daran, dass ich sehr, sehr wechselhaft und wandelbar bin und einfach gerne verschiedene Sachen immer wieder ausprobiere. Und wenn ich auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Sachen habe, dann mache ich das auch nicht mehr. Zum Beispiel könnte ich jetzt immer noch Fortnite-Videos machen, wahrscheinlich 10 Millionen Views damit mehr im Monat raushauen. Kann aber keinen Bock drauf, weißt du? Ja, ja. So, und das und mag sicherlich irgendwann. Sinn, einfach, das kommt sicherlich Sinn. Irgendwann wieder.
Guten Tag, das macht auch viel Sinn. Hallo.
Na, schau mal, da mag dich jemand.
Noch.
Komm her.
Okay, die läuft für alle, die nur das Audio hören, hier gerade einmal durchs Studio durch. Perfekt. Was würdest du sagen, war einer der Momente in deiner ganzen YouTube-Karriere oder in den letzten 10 Jahren, die dich am meisten geprägt haben, privat auch?
Auf jeden Fall der Umzug nach Köln. Definitiv der Umzug nach Köln, glaube ich, auch die gemeinsame Zeit, die wir dann im Haus hatten, weil es für mich ja, wie gesagt, diese Doppelbelastung war mit der Ausbildung zuerst noch und dann das plötzliche selbstständige Leben in so jungen Jahren, das Verarbeiten dieses Impacts, man hat plötzlich mehr Geld, man hat eine Zuschauerschaft, man hat Fans auf der Straße angesprochen und sowas, das hat auf jeden Fall auch echt einiges mit mir gemacht. Ich habe es heute Morgen nochmal ganz kurz gemerkt, ich bin heute Morgen mit dem Hund gegangen und da gibt 2-3 Schulen, die ich generell schon auf meiner Route meide. So, das ist einfach so in meinem Kopf drin, dann ist mir eine Gruppe Schüler entgegengekommen. Ich bin dann extra nochmal eine größere Runde gegangen, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte, nur damit ich nicht durch die Gruppe Schüler muss, weil ich halt weiß, dass ich dann nicht böse gemeint, aber dann wieder 20 Fotos machen muss oder müsste und mich mit denen dann unterhalten muss und habe ich auch manchmal einfach keinen Bock drauf. So, das hat auf jeden Fall auch meine Persönlichkeit stark beeinflusst, definitiv.
Ja, ja.
Kannst du, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist ja auch so, in dem Moment denkt man vielleicht, okay, wieso kann er nicht mit den Leuten die Fotos machen, aber du hast ja in deinem Leben schon hunderttausende Fotos gemacht.
Ich kann es, ich würde so Zeit, gerne wissen, wie viele Fotos ich gemacht habe. Ich glaube, also 100.000 wahrscheinlich noch nicht, aber so knapp um den Dreh, also wenn ich jetzt alle messen und sowas, ich meine, beim Messen sind dann teilweise dann an einem Tag 2.000 Leute oder sowas bei einer Autogrammstunde und das dann hochskaliert, also es sind auf jeden Fall über 20.000, 20.000, 25.000, vielleicht 30.000 Fotos, die man schon in seinem Leben jetzt gemacht hat mit anderen Leuten, was ich immer gerne mache, aber es gibt einfach Momente, da will ich einfach meine Ruhe haben. Es war heute Morgen so, ich habe Musik gehört, bin mit dem Hund draußen, ich will einfach meine Ruhe. So, ja.
Ist das so, Leben in der Öffentlichkeit aber trotzdem für immer für dich oder denkst du, irgendwann willst du vielleicht nicht mehr so das Leben in der Öffentlichkeit haben?
Ich finde es, also ich meine, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden und es macht mir jetzt nichts großartig aus, also ich komme damit ganz gut klar. Wie gesagt, es gibt Momente, da würde ich einfach gerne meine Ruhe haben, so da will ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie abends mal, weiß ich nicht, unterwegs bin, ein Date oder sowas habe, dann finde ich das immer super schwierig, wenn jemand ankommt und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Und das sind auch teilweise Leute, von denen man es gar nicht erwartet. Wissen
die Dates von dir dann auch normalerweise, was du machst und dass du bekannt bist?
Nee, möchte ich erstmal komplett raushalten im besten Falle.
Und wie reagieren die dann, wenn das passiert?
Dann bin ich immer in Erklärungsnot und
fragen die so, also du wirst gefragt nach einem Foto, bist du beim Date unterwegs und dann sagen die nachher, wieso hat er dich Revi genannt und was will er von dir?
Ja, dann muss ich halt erklären, dann bin ich dann relativ ehrlich. Ne?
Was sagst du dann? Also wie erklärst du das?
Ja, ich mache halt Content im Internet und streame und sowas und dann sagen sie immer, ja, muss ich mir dann angucken? Ich sage, nee, musst du nicht. So, lern mich doch erstmal kennen. So. Das ist auch immer.
Ist das so ein Nachteil im Privatleben, dass so viel über dich ja online ist und auch so viel von einer bestimmten Seite?
Safe.
Dass man Angst hat, also das kenne ich von mir, Angst hat, dass jemand ein falsches Bild von mir
hat. Auf jeden Fall. Deshalb lasse ich das auch bewusst außen vor und spiele quasi nicht diese Karte, wenn du weißt, was ich meine. Dieses, ich schreibe jetzt irgendwem auf Instagram so, hey, hast du vielleicht mal Bock oder so? Weiß ich nicht. Finde ich immer ein bisschen seltsam, weil das nimmt ganz, ganz viel des persönlichen Kennenlernens nämlich vorweg. Ja. Ne, man kann ja sowieso durch Social Media als gläserner Mensch, kann man sowieso schon, ich meine, wenn ich mir jetzt allein ein Tinder-Profil anschaue, kann ich schon so viel über eine Person erfahren, was mir im Gespräch als Grundlage eigentlich fehlt. Und dann schreibt man ja erstmal mit der Person und dann sitzt man teilweise da im Gespräch und hat gar nichts mehr zu sagen sich gegenseitig. Finde ich immer ein bisschen schade. Also das nimmt so ein bisschen die Magie quasi daran. Ja.
Und hat eben auch eine vorgefertigte Meinung vielleicht.
Richtig, genau, richtig, genau, 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 genau.
Ist auch, wenn ich nicht nur bei, nicht nur jetzt in einer romantischen Beziehung, ja, sondern auch allgemein, wenn du Freunde oder neue Freunde oder Freundesfreunde
kennenlernst, ganz schlimm, ja,
die du zum ersten Mal vielleicht bei einer Party oder so siehst, hat die dich aber schon kennen, weil sie, oder sie denken, ja, sie kennen dich schon,
ja,
weil sie können ja, sie wissen, ja, ja, okay, richtig, du kommst richtig, und dann, cool, check ich dir mal aus, was das überhaupt für ein Typ ist und sehen online halt alles Mögliche und denken, sie haben jetzt ein vollständiges Bild.
Ganz oft irgendwie in Clubs gewesen, wenn man halt irgendwie da fein ist. Also man hat immer so das Bild von einem, so meine Eltern wundern sich auch teilweise, wenn mich dann 30-Jährige anspricht oder sowas oder 25-Jährige. Es ist relativ breit gefächert, dass sich die Zuschauerschaft, gerade durch das Streamen halt, hat das nochmal unglaublich diversifiziert. Dankeschön. Ja, kein Plan. Also das ist immer so, dass halt super viele Leute denken so, ja, ey, wir trinken jetzt erstmal so und lass, ja, hier, setzt du so meinen Jungs dazu und ich sage dann immer, yo, cool, aber so, wir sind ja keine Freunde, also du magst mich vielleicht kennen, aber ich kenne dich ja gar nicht, ja, so, ja, erstmal ruhig hier angehen, so, das ist halt schon ganz oft passiert, so, ja, weiß ich nicht, es ist immer ein bisschen seltsam, ne, also, verstehe ich voll, was du meinst, diese Angst, dass halt da, dass man da irgendwie in eine Kategorie, in eine Ecke geschoben wird, die man eigentlich gar nicht ist, ne.
Ja, richtig.
So, weil das ja auch echt zwei Persönlichkeiten sind, so, ja. Ich meine, du bist ja auch privat, bist du ja Felix und öffentlich bist du Felix von der Laden. So, weißt du, was ich meine? Also gut,
es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Genau,
ja, ja, richtig.
Also die öffentliche Person ist absolut nicht all das, was mich privat ausmacht. Kann ja, ja, gar nicht sein. Man zeigt ja immer nur einen bestimmten Teil.
Mhm.
Eben. Aber deswegen ist auch, finde ich, eben hier im Backstage-Podcast sehr interessant, mal ein bisschen mehr von dir zu hören hier, mhm, ganz auf ganz entspannter Basis, was dich alles sonst so ausmacht, was du denkst, was du machst. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Gerne, danke für die Einladung, danke für den Kaffee.
Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn ihr auf YouTube geschaut habt. Und wer als nächstes dabei sein will, schreibt uns gerne. Ansonsten sehen wir uns dann eben beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.